Talk mit Tees. Mit
Tees. Markus Maria Profittlich ist jetzt im Kino zu hören in Die Unglaublichen Teil 2. Nach 14 Jahren der zweite Teil. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Hallo, Mr.
Baden-Baden.
Yeah, hello, Mr. Incredible.
Hallo.
Disney ist ja immer sehr eigen, ne? Was so die Rollen geht, die Stimmen, die sind ja extrem immer. Was waren deine Vorgaben eigentlich für die Rolle, Mr. Incredible?
Ich hatte gar keine.
Ach, was nicht, ist das
krass. Ich hatte gar keine. Auch vor 14 Jahren, das war meine erste Synchronarbeit. Und da hatte ich keinerlei Vorgaben. Ich durfte einfach machen. Ich denke mal, sie haben sich vorher schon meine Stimme angehört und
ja. Natürlich
auch meine Figur. Und das passt dann irgendwie alles ein bisschen zusammen. Und deshalb war es jetzt auch nicht so schwer, da wieder reinzukommen. Ich muss ein bisschen heller sprechen, weil meine Stimme ist ein bisschen tiefer geworden.
Okay.
Über die 14 Jahre. Aber ansonsten war das wieder einfach nur ein riesengroßer Spaß.
Dabei siehst du der Figur viel ähnlicher als die originalamerikanische Stimme. Das ist Craig T. Nelson, den ich gar nicht kannte.
Ich habe den bis vor 14 Jahren auch nicht gekannt.
netter Kerl und so?
Nee, ich habe ihn leider nicht kennengelernt. Also Regisseur und Produzenten habe ich kennengelernt bei der Premierenfeier beim letzten Mal, aber ihn leider nicht.
Der könnte aber ein bisschen zulegen eigentlich, damit er der Figur ein bisschen ähnlicher sieht. Also da kommst du eigentlich schon dem näher.
Ja, eigentlich bin ich unglaublich.
Und du durftest echt machen, was du wolltest. Ich muss bei Disney, muss ich immer an Alexander Klavs denken, der den Tarzan gemacht hat auf der Bühne in dem Musical. Und er durfte den Tarzan-Schrei aber nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen. Und er durfte auch nicht abweichen, weil der so, da ist eine Lizenz drauf.
Auf dem Tarzan-Schrei?
Genau so. Und cool. Der darf nur so gemacht werden und nicht anders. Aber wirklich. Und deswegen dachte ich, das macht Disney mit allen Rollen. Aber nein, bei dir nicht.
Nee, bei mir nicht.
Nein,
bei mir nicht.
Und wie hast du die Stimme damals gefunden für diese Figur?
Auch da, ich musste einfach nur, eigentlich nur ich selbst sein.
Guck mal, du musstest einfach nur unglaublich sein.
Du musst einfach nur unglaublich sein und klar, Gefühle und Spannungen und sowas mal mit in meine Stimme einbauen. Aber ansonsten ist das eigentlich meine ganz normale Stimme gewesen.
Also der Mr. Incredible, Bob Parr heißt er ja eigentlich im richtigen Leben. Bob Parr, der mal damals ein mega starker Held war, der Bösewichte gejagt hat, der jetzt aber in Die Unglaublichen 2 eher so heimisch ist.
Ja, denn, er muss ja.
Eben, Helden wurden ja auch verboten.
Gibt da so einen Industriellen im zweiten Teil, der ihn da halt wieder, die Superhelden generell wieder nach vorne bringen will. Nur der sieht halt Elastigirl, also die Frau von Bob, Helen, sieht er eher so vorne, um die Superhelden wieder besser zu vermarkten. Und da muss Bob Parr zu Hause schön den Hausmann machen.
Hausaufgaben, Pubertät, Baby, alles dabei.
Alles.
Hör mal, wie effektiv warst du denn als Erziehungsberechtigter von zwei Töchtern?
Ich bin ja immer noch dran.
Nein.
Also die eine ist aber gerade 20, die ist gerade mal so gerade raus aus der Pubertät. Und die andere ist mittendrin, die ist 13. Also da konnte ich schon sehr viel mit einbringen, auch in den Filmen. Also da, wenn da die Violet, die Tochter da ausklingt, das kenne ich von zu Hause.
Na, was konntest du mit einbringen dann so? Was an Erfahrung und Horror?
Geduld, viel Liebe und mal ein lautes Wort.
Also kannst du. Lautes Wort kannst du.
Ja, aber wirklich nur im äußersten Notfall. Ich versuche schon immer das so zu regeln. Ich meine, wenn ich immer leiser werde, dann wird es eigentlich immer gefährlicher, als wenn ich laut werde.
Oh, das sind die Anzeichen.
Genau.
Das sind die Anzeichen für deine Tochter. Oh, er wird immer leiser, er wird immer leiser.
Genau.
Jetzt geht es. Aber. Welche Superkräfte hättest du gerne?
Schon so wie Bob Parr, stark sein, groß sein, stark sein.
Aber das bist du doch alles.
Ja, aber nicht so stark.
Nicht so stark, ne?
Und da müsste ich aber noch, ich würde gerne noch fliegen
dazu. Das wollte ich doch sagen, das muss doch eigentlich jeder sagen. Das ist meine Antwort eigentlich, die mir immer einfallen würde. Nur fliegen, das ist doch, wenn man fliegen könnte.
Ja, das wär doch toll, oder?
Ja, klar. Ja,
so Röntgenblick und so, bräuchte ich gar nicht. Da gibt es ja die Brillen vom Tina-Versand. Früher zumindest.
Hast du oft bestellt, ne?
Ich schaue sie mal aus, ja klar, sicher. Ja, aber sie funktionieren nicht.
Natürlich funktionieren sie nicht, mit denen man angeblich Menschen nackt sehen könnte.
Genau.
Durch die Kleidung.
Durch die Klamotten.
Aber was hat man gesehen? eigentlich in so einer Röntgenbrille.
Gar nicht. Es war großer Schwindel. Man musste sich schon die Person genau vor die Sonne stellen mit irgendwas Durchsichtigem. Dann ging's.
Aber man muss schon sagen, das waren keine Scherzartikel, ne? Sondern irgendwie angeblich sollten die funktionieren, haben sie aber nicht. Was hast du gemacht mit der Brille dann? Ich meine, du hast sie ja nur ausprobiert, du hast sie ja nicht gekauft.
Nein, ich habe sie gekauft, man konnte sie nicht ausprobieren, man musste sie ja bestellen. Aber die hat dann nach zwei, drei Versuchen, landete die in irgendeiner Ecke und bei einem der vielen Umzüge ist sie dann verschollen.
Aber wie dreist? Wie dreist kann man noch sein? Ich glaube, man wäre besser geschützt als Verbraucher heutzutage, oder?
Ich denke schon, ja.
14 Tage Rückgaberecht auf jeden Fall.
Genau.
Wenn du im Synchronstudio stehst, und damals war es vor 14 Jahren tatsächlich das allererste Mal, wenn du jetzt an die unglaublichen zwei denkst, was ist so die große Herausforderung für den Sprecher in einer solchen Situation?
Generell ist Synchronarbeit, denkt man sich, es ist ein einfacher Job, aber das ist echt ein anstrengender Job.
Ja, aber das ist doch nur Sprechen.
Wirklich auch körperlich. Man ist so unter Druck, unter Spannung, weil man muss ja auf die Zehntelsekunde, wenn die beiden Balken sich da treffen, den Satz oder das Geräusch von sich geben, was dann genau lippensynchron darauf passen muss und dann auch noch die Stimmung und das Gefühl mit reinbringen. Also das waren 5 Tage schwere Arbeit, fand ich. Also ich war nach 6-7 Stunden, war dann sowieso vorbei, dann verabschiedete sich auch die Stimme bei mir.
Ja.
Aber das ist echt ein harter Job. Wenn man nicht, klar, Profis werden das mit Sicherheit locker wegstecken können, aber das waren, ich weiß nicht, 500-600 Takes, die wir da gemacht haben, das war heftig.
Musst du deine Stimme denn so viel anders verwenden, als du das normalerweise tust? Denn wenn die Stimme darunter leidet, dann musst du sie ein bisschen quälen.
Ich musste sie nur etwas anheben, weil vor 14 Jahren war meine Stimme doch etwas heller noch. Jetzt sind die Stimmen ein bisschen älter geworden. Da muss ich ein bisschen heller sprechen, so, weil damit der Anschluss auch wieder da ist zum ersten Teil, weil der erste Teil oder der zweite Teil startet ja genau da, wo der erste Teil aufgehört hat. Mhm.
Und dieses Anheben der Stimme, das mögen die Stimmbänder da natürlich nicht, weil es nicht der natürliche Vorgang ist, ne?
Ja, aber das ist ja sind ja nur Nuancen dann.
Ja, ja.
Und da über die Tage gewöhnt man sich dann auch das wieder an.
Aber du weißt, ein Vocal Coach, der würde sagen, ihre Stimme muss nach 6 Stunden auch noch funktionieren. Wenn sie mit der richtigen Atmung sprechen, mit die Stimme, so, oder? Hast du es auch schon gehört, den Satz?
Natürlich, wenn ich das auch irgendwann mal gelernt hätte, würde das vielleicht auch klappen, aber da ich ja alles nur so aus dem Bauch raus mache und davon habe ich ja genug, funktioniert das auch so.
Ja, also die Stimmbänder, die waren ja schon mal betroffen. Ich glaube, das ist, 3-4 Jahre ist das her. Da hattest du mal eine richtig lange Auszeit. Wahnsinnig viel gemacht. Fernsehshows ohne Ende, Programm geschrieben. Das schlägt sich natürlich nicht nur auf den Körper, sondern auch auf Kehlkopf und auf die Stimme nieder. Ja. Du musstest auch operiert werden. Wie viel Angst hattest du damals, dass die Stimme sich verändert oder du sie vielleicht gar nicht mehr verwenden kannst für den Job?
Die Angst war schon da, die war schon sehr groß, weil ist ja nun mal das Kapital, was ich habe. Nicht nur meine Mimik und mein Äußeres, sondern auch die Stimme. Und da habe ich schon so in den ersten Wochen gedacht, Taxischein zu machen oder so, um die Familie über Wasser zu halten.
Ja.
Aber nach ein paar Wochen sagte der Arzt, nee, das kriegen wir schon hin. Das waren dann so 50, 60 logopädische Sitzungen, wo dann die Stimme so nach und nach wieder kam. Mhm. Da war ich schnell guter Hoffnung.
Wie ist das nach der Operation? Da darf man nicht sprechen?
Nein.
Man muss schweigen.
Man muss schweigen.
Ja. Man will aber wissen eigentlich, wie würde es sich anfühlen, wenn ich jetzt Ma mache, oder?
Ja, aber da hängt er dann doch zu viel dran. Dann lässt man es doch lieber sein.
Wie erinnerst du diesen Augenblick, als du zum ersten Mal dann ausprobieren solltest? Was machen die Stimmbänder?
Das hört sich dann schon echt krätzend an. Wenn der Arzt dann sagt, oh, das hört sich auch gut an, dann das wird schon wieder. Dann denkt man auch, hast du das gerade nicht gehört, was ich da gesagt habe? Ja. Nein, aber dann ging es wirklich sehr schnell nach oben und bis jetzt hält ja alles und das ist auch gut.
Ja, klar. Hätte das nicht mehr geklappt, was wäre die Alternative gewesen, außer Taxifahren? Weil es gibt schon viele Taxifahrer. Möglicherweise hättest du gar keinen Job bekommen.
Es werden immer wieder Taxifahrer gesucht.
Ist es wahr?
Ja.
Weil die so schlecht bezahlt sind, oder was?
Ich denke mal, auch seit gestern, weil gestern ist uns nämlich in unser Taxi, mit dem ich vom Flughafen zum Studio gefahren bin, ein Auto hinten reingefahren und das war auch noch ein anderes Taxi. Oh
Gott. Man wundert sich aber, dass das nicht öfter passiert, denn die können ja schon wie gesenkte Säue fahren, die Taxifahrer, ne?
Ja, Zeit ist Geld.
Ja, eben drum. Dass da nicht öfter was passiert, wundert eigentlich, aber du hast es miterlebt.
Ja, ich habe es miterlebt. Ja, aber ein Job, ich meine, ich habe ja mal Schreiner gelernt. Aber irgend sowas, da bin ich schon so lang. Oh, ist das meins oder deins?
Ist deins. Guck mal, wer dran ist.
Oh, mein Regisseur, der Matthias Gitter. Ich geh mal grad dran.
Klingt wie ein Wecker eigentlich eher.
Ja, Moment. Matthias? Ich sitze gerade im Studio vom RBB. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Okay, bis dann. Der wohnt nämlich hier in Berlin und mit dem gehe ich heute Abend eintrinken.
Ja, komischerweise, allen, mit denen ich in Berlin spreche, da klingelt das Telefon. Kida Kodaramadan erst letzte Woche. Ja. Da rief die Frau an, er muss ja noch einkaufen.
Also, nee, aber normalerweise bin ich da immer sehr strikt, dann machst du also, immer aus. Aber jetzt diesmal habe ich es verpennt. Sorry.
Sag mal, ist Schreiner nicht einer der schönsten Berufe, die es gibt?
Ja, und deshalb habe ich mir den auch damals ausgesucht. Und das war ja auch erst sehr spät, wie ich damit angefangen habe. Mit 29 habe ich die Schreinerlehre angefangen und mit 31 noch erfolgreich abgeschlossen. Weil mir das Arbeitsamt hat mir damals noch angeboten, wollen Sie nicht nochmal eine Ausbildung machen, weil ich bis dahin noch keine hatte. Yeah. Und das habe ich halt auch neben den Auftritten und so weiter, haben wir das alles schon gemacht. Und das ist ein toller Beruf. Also mit Holz ist zu arbeiten, ist ein lebender Werkstoff.
Total. Und
das macht richtig Spaß. Nur jetzt sind die Maschinen natürlich so weit, haben sich entwickelt in den letzten 30 Jahren, dass ich da nicht mehr nachkommen würde.
Wann hast du das letzte Mal etwas mit Holz gebastelt, sage ich jetzt mal? Also privat ist es dann ja basteln oder bauen?
Nee, es war schon eher gebastelt. Ich habe meiner Frau vor drei Jahren habe ich was gebastelt und zwar einen Papierkorb.
Ach, guck mal.
Aus Holz, ja. Aber den schön hochglanz lackiert. Hallo, aus Ahorn.
Hallo, toll.
Hallo, ja. Passt zu Ihrem Schreibtisch.
Wenn ich mir das immer wieder vor Augen führe, was du alles gemacht hast in deinem Leben, also die ersten 29 Jahre, da frage ich mich, was war das für ein Leben? Ich meine, was war dabei? Lkw-Fahrer warst du. Du warst Schweißer, Werftarbeiter. Du warst der Bofrostmann, erinnere ich mich noch.
Genau.
Vermessungsgehilfe an der Müllpresse.
Genau.
Was aber, du hast auch früh angefangen zu arbeiten mit 13. Wie kam das? Warst du so orientierungslos oder woran lag das?
Ich musste arbeiten gehen.
Also aus finanziellen Gründen.
Ich war gerade 14 Jahre alt, war ich da, als das anfing, weil ich bin halt in einem sehr sozialen Haus groß geworden, in einem sehr offenen Haus damals, 1960, ich war geboren und meine Eltern waren echt schon cool drauf. Also es wurden bei uns in der Nachbarschaft im Dorf, da wurden die Kinder schon mal verprügelt und so weiter. Es wurde nie, unsere Eltern haben nie die Hand gegen uns erhoben oder sowas. Und als ich dann in die Schule kam, da wurde da geprügelt mit Gärten und Löffeln und Schlüsseln nach einem geworfen, was für mich unfassbar war. Ich hatte mich so auf die Schule gefreut, nur die haben es mir echt versaut.
Ja.
Die haben es mir echt versaut und dann in der weiterführenden Schule habe ich gedacht, so jetzt hört das auf. Was macht der Rektor? Schlägt mir das Physikbuch rechts und links um die Ohren. Und ich war für eine Sache, die ich noch nicht mal schuld war. Und das war für mich der Grund zu sagen, Schule hake ich jetzt mal ab. Dann habe ich diese Pflichtschuljahre hinter mich gebracht. Mein Schulabschluss ist dann 7. Klasse Hauptschule gewesen und dann bin ich schnell weg und mein Vater hat mir einen Job besorgt, da habe ich gearbeitet.
Naja, klar.
Und der Vermessungsgehilfe war der erste. Und dann so nach und nach kamen dann die anderen Jobs, weil dann machte die Firma pleite, freitags oder montags hatte ich schon wieder einen neuen Job. Ich war nie arbeitslos zwischendurch so richtig. Das ging so nahtlos ineinander über. Bis halt 29, wo ich dann das erste Mal richtig arbeitslos war für 3 Monate und das Arbeitsamt mir angeboten hat, eine Ausbildung zu machen. Und das war dann der Schreiner. Ich musste halt arbeiten.
Ja, klar. Das Kuriose ist, du bist so 5 Jahre älter als ich. Aber bei mir unvorstellbar, dass da geschlagen wurde in der Schule. Und ich frage mich, machen diese 5 Jahre den Unterschied, dass da geschlagen wurde in der Schule, als du zur Schule gehst? Das erscheint einem eigentlich absurd.
In der Dorfschule, wo ich da drin war, doch, ja, klar. Das war im Siebengebirge und das war heftig. Das war echt heftig und das war für mich ein Unding, weil ich das noch gar nicht kannte. Ich kannte das überhaupt nicht. Und Deshalb habe ich dann auch gesagt, das will ich gar nicht mehr. Aber ich denke mal, das war auch so die Zeit, ich bin ja 66 dann in die Schule gekommen, dann kam nachher die 68er Jahre, dann hast du das schon, denke ich mal, diese liberalere Zeit mitbekommen. Mhm. Oder noch danach war, dann wurde es dann auch verboten. Also zu unserer Zeit, hau drauf.
Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, als du nach Hause gekommen bist und gesagt hast, die Lehrer schlagen mich?
Ja, das haben die älteren Geschwister wohl auch alle mitgemacht, nur bei denen hat das wohl nicht solche Wunden hinterlassen, nur bei mir. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was die dann gesagt haben. Ich weiß nur, dass einmal mein Vater mit einem Nachbarn Streit bekommen hat, der mich geschlagen hat, dem er dann erstmal Bescheid gesagt hat, dass das nicht geht.
Ja.
Aber ansonsten, ich daran kann ich mich nicht mehr erinnern, was die gesagt haben.
Ich glaube, es floss sogar Blut, oder?
Also, der Rektor, ja, mit seinem Physikbuch, dieses harte Natur und Technik. 7. Ich weiß es heute noch. Ein blaues Buch, und zwar mit einem harten Karton. Ein harter Kartonband. Dann hat er mir recht, und dann lief aus einem Ohr lief das Blut raus.
Bist du diesem Menschen jemals wieder begegnet?
Nö.
Nee.
Nö. Ich denke mal, der wird auch nicht mehr leben. Nee. Aber ich würde ihm vergeben.
Ehrlich? Bist
ja,
du?
Ja, sicher. Ja, klar, auf jeden Fall, weil ich denke mal, er hat es nicht anders kennengelernt. Und auch die alten Lehrer, die wir da hatten, die haben ja alle die schlimme Nazi-Zeit etc. mitbekommen und sind mit Sicherheit selber verprügelt worden. Die haben es nicht anders gelernt. Den würde ich mit Freude vergeben.
Da spricht der Christ in dir dann auch.
Ja,
oder du bist ja auch sehr religiös aufgewachsen.
Nee, das eher nicht. Ich, das
ach,
eher nicht.
Aufgewachsen nicht. Du hast nicht, später nicht. Dann sozusagen gefunden, den
genau,
Glauben.
Ein Spätfinder.
Mhm. Genau. Wodurch denn eigentlich? War es ein Mädchen?
Meine Frau, ja klar.
Ach, die war das. Ohne Witz jetzt. Die war das.
Ja. Ja, obwohl durch die Erziehung, durch diese humane Erziehung zu Hause, das war schon so gelebte Nächstenliebe, was meine Eltern. Oh, das Flasche Wasser ist umgefallen. Ist nicht ja.
Nee, mach
läuft nur gerade in die Kabel hier rein. Naja, aber wir werden sehen. Was die so gemacht haben, wirklich, das war gelebte Nächstenliebe.
Oh, jetzt klingst du ganz verschwommen auf einmal plötzlich.
Ja, kannst du mal sehen. Ich saug's mal auf. So, jetzt müsstest du wieder besser
jetzt höre ich dich wieder ganz klar.
Gut.
Weil
die haben jedem geholfen, der an die Tür geklopft hat. Und auch wenn sie irgendwo Leute auf der Straße gesehen haben, so einen amerikanischen GI, der es irgendwie nach Deutschland verschlagen hat, der in Jesuslatschen im Winter in Bonn am Bahnhof stand und gar nicht mehr weiter wusste, den haben sie erstmal für 3 Wochen aufgenommen etc. Wir hatten als Einziger, oder es waren 2 Leute, die ein Auto hatten in dem Dorf, und da war mein Vater auch noch so ein halbes Taxi zwischendurch, so Leute zum Krankenhaus fahren. Also das war schon, da habe ich schon sehr viel mitbekommen.
Okay.
Also soziales Engagement und so weiter. Und dann weil mit der katholischen Kirche habe ich es damals nicht so gehabt, weil man musste ja in die Kirche gehen und man musste zur Beichte gehen. Und
okay.
Weil auch wenn man nichts getan hatte, man musste zur Beichte gehen. Also ist man vorher zum Tante-Emma-Laden gegangen, hat da was geklaut, damit man bei der Beichte was zu sagen hat.
Oh nein.
Solche Sachen.
Ja, die Logik.
Die Logik. Hallo, kindliche Logik. Hallo.
Hallo.
Gesagt ist gesagt. Und dann durch meine Frau, die ich dann über 20 Jahren kennengelernt habe, die selber auch in der freikirchlichen Szene unterwegs war. Und die hat mir dann das nochmal ein bisschen besser erklärt, wie es aussieht mit Gott, Jesus etc. Und das hat mir gefallen.
Ja. Wo habt ihr euch noch getroffen? Denn sie heißt Ingrid, glaube ich, und ist ja Amerikanerin.
Genau.
Hat Tanzen auch studiert in New York.
Sie hat Sport in Köln studiert.
Ach so.
Aber Tanz und Musik war da so der Hauptschwerpunkt. Und dann New York hat sie dann auch Tanz unterrichtet und selber Unterricht bekommen.
Mhm.
Wir haben uns kennengelernt auf der Bühne in Köln, im Tanzbrunnen. Da war so ein Musical, Cha-Cha-Cha. Da war ich eigentlich so als Pausenclown engagiert. Und sie hat da getanzt und mit mir zusammen Sketche gespielt. Da haben wir uns kennengelernt. Da ging die Sonne auf, als ich sie gesehen habe.
Nach dem Schreinerjob kam dann ja irgendwann so die Kleinkunst, ne? Und dann kam sozusagen die Comedy von dir auch auf die Bühne. Wer aus deiner Familie hat dich denn am meisten geprägt, was die Komik angeht, die Fantasie, die man mit in diesen Job reinbringt?
Geprägt hat mit Sicherheit auch mein Vater. Mein Vater hatte einen sehr trockenen Humor.
Ja.
Der konnte auch die Kinder schön verarschen. Das hat er mit Vorliebe getan. Aber so auf eine lustige Art und Weise, war nicht immer ganz schmerzfrei, wenn die Kinder gefragt haben, die brennen es nicht, tun aber so weh. Dann sagt er, was ist denn heute für ein Monat? Dann Mai. Ja, nee, kannst du ruhig anfassen. Im Mai, da brennen die nicht. So, solche Sachen. Oder hat irgendeine Tochter zur Stammkneipe geschickt, einen Böschungshobel zu holen.
Ja.
Und der wusste genau Bescheid, der hat dann so 3 Ziegelsteine in den Schuhkarton gepackt und dann musste das Mädchen die 3 Ziegelsteine nach Hause schleppen. Oh Gott. Aber richtig lustige Sachen halt. Nee, und ich denke mal, von ihm bin ich geprägt worden, aber auch dann halt durch Film und Fernsehen. Monty Python, Otto, Didi Hallervorden etc.
Mhm. Also mittlerweile auch aktuell wieder mit einem Programm unterwegs, beziehungsweise das alte Programm wird bald durch ein neues Programm abgelöst.
Nee, das alte Programm ist schon ab.
Das ist schon ab.
Schwer im Stress ist vorbei, jetzt ist es schwer verrückt.
Jetzt ist es schwer verrückt. Das kommt dann demnächst, ne?
Genau.
Das kommt dann. Es geht natürlich um alltäglichen Irrsinn, ist ja klar. Es geht auch um, was weiß ich, all das, was uns Stress macht. Wie zum Beispiel Urlaub. Kann ja stressiger sein, als man denkt. Wo wart ihr dieses Jahr im Urlaub?
Das erste Mal wieder seit langem mit dem Auto.
Mhm.
Zuerst in der Schweiz haben wir ein paar Freunde besucht und dann nach Südfrankreich auf einem Campingplatz. 3 Nächte gewesen an der Ardèche, um da auch Kajak zu fahren, und von da aus nach Nordspanien, um da, die Schwiegereltern haben da so eine kleine 40 Quadratmeter Wohnung am Meer, und da haben wir dann noch 2 Wochen gelebt und sind dann wieder zurück. Und das alles mit Frau, der jüngsten Tochter und Hund.
Ihr habt einen Hund mittlerweile.
Ja, wir haben seit anderthalb Jahren haben wir einen Hund.
Dann lass mich raten, der Hund war eigentlich für die beiden Mädchen, die sich aber natürlich nach 14 Tagen schon nicht mehr um den Hund gekümmert haben. Oder?
Ja, nein, die Große wohnt ja schon nicht mehr bei uns.
Die ist 20, genau.
Die Kleine, ja, die wollte natürlich auch immer einen Hund haben. Und ich und sie, also meine Tochter und ich, wir haben meine Frau eigentlich die ganze Zeit so bekniet. Mensch, wir wollen einen Hund haben. Ich wollte einen Hund haben.
Ah.
Und dann muss es auch unbedingt ein Rüde sein, weil mit 3 Weibern zu Hause wollte ich einen Freund haben. Jetzt reden sie schon von Kastrieren, dann ist das auch wieder vorbei. Nein, und... Da haben wir uns dann durchgesetzt, und wenn ich dann zu Hause bin, kümmere ich mich drum. Wenn ich nicht zu Hause bin, meine Frau. Die Kinder gar nicht mehr.
Nee, aber das wusstest Klassik. Du auch vorher. Das ja, wusstest klar. du auch vorher schon. Denn ja, eigentlich wolltest du den Hund ja für dich.
Ja, richtig.
Wie stressig ist denn aber bei euch so in den letzten 10 Jahren so diese Urlaubsplanung gewesen? Das sind ja Prozesse, bis man sich auf etwas geeinigt hat. Das kann ja auch in Stress ausarten. Wie war es bei euch?
Urlaubsplanung ist klar. Immer Thema, weil manchmal plant man so lange, bis das dann wirklich so spät ist, dass man wieder viel Geld bezahlen muss, um dann dahin zu kommen, wo man dann eigentlich hin will. Oder man hat irgendwelche Ideen, die man hat, oh Mensch, da waren wir noch nicht und da waren wir noch nicht. Ja, ich überleg's mir noch. Und hast du mir überlegt, wo drüber? Über das Urlaubsziel. Ach nee, habe ich noch nicht gemacht. Das geht immer hin und her. Urlaubsplanung kann wirklich sehr stressen.
Aber ich höre daraus, dass ihr euch trotzdem da so einigermaßen einig geworden seid immer.
Doch, ja. Diesmal habe ich mich auch so ein bisschen, auch wieder so ein bisschen, oder eigentlich das erste Mal durchgesetzt.
Ach so. Ja, das klingt ja jetzt dann doch wieder ganz anders.
Weil ich wollte immer schon mal wieder, so wie früher, mit dem Auto unterwegs sein. Nicht jetzt unbedingt planen, von da nach da und von dann musst du da und da sein, sondern einfach mal die Küste entlang fahren und sich treiben lassen.
Und das Wetter hat auch mitgespielt, ne?
Ja, nur das Wetter, das war ja...
Nee, aber überleg mal, ihr hättet euch treiben lassen, so, mit dem Auto, und es hätte geregnet. Was meinst du, was du da für einen Shitstorm direkt vom Rücksitz abbekommen hättest?
Ja, sicher. Aber so war es auch nicht. Oh, mach die Klimaanlage an. Mach die Klimaanlage an.
Es geht ja auch gern mal um den Umgang mit Marotten auf der Bühne. Welche deiner Marotten spielen eine Rolle in eurem Familienleben?
Ich bin ungeduldig manchmal.
Ach so, okay.
Aber das ist nicht angeboren, das ist irgendwie gekommen mit 3 Frauen. Wenn man da sagt, okay, um 2 Uhr fahren wir los und um 3 Uhr sitze ich immer noch im Auto und warte, dann kommt Ungeduld auf.
Eine schöne Formulierung habe ich gelesen, das war ein Artikel, du hast da gespielt vor ein paar Wochen oder so, was war das? Und dann stand da, 400 sind gekommen, um den launigen Schrank zu erleben. Hast du das cool, auch gelesen?
Ja, habe ich auch gelesen.
Was ist denn das für eine Formulierung? Und ich habe echt kurz überlegt, meinen die wirklich dich oder spielt auf der Bühne ein wirklicher Schrank eine Rolle?
Nee. Aber ich fand die Formulierung richtig gut.
Was hast du sonst für Formulierungen schon gehört? Also der launige Schrank, das finde ich sehr originell.
Ja, sonst hört man zu 99% das Schwergewicht der Comedy.
Ah ja, natürlich.
Das ist der Klassiker. Ja. Aber das... Da höre ich schon nicht mehr hin, aber der launige Schrank hat mir sehr gut gefallen.
Sehr schön. Ich bin mal auf deiner Webseite, bin ich mal die Bildergalerie durchgegangen. Die Bildergalerie deiner Karriere. Mhm. Da sind ja auch ein paar Perlen dabei, ne? Also ne, alleine die Magic Marabous,
ja,
mit denen ihr die Herzen der Damen erobert habt.
Ja.
Also das habt ihr, glaube ich, gemacht bei Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenfeiern und sowas.
Ja, Beerdigungen weniger.
Ach, ja, klar, ihr habt euch verkleidet, ne? Ja. Du standst im Röckchen auf der Bühne, hast als Nonne Cancan getanzt und
richtig,
so weiter.
Ja,
und es steht hier aber, wir waren ganz erfolgreich. Nur ein einziger Auftritt war ein totaler Reinfall. Welcher war das? Steht auf deiner Webseite.
Ich weiß, waren einige. Da gab es eine Begebenheit, da war ganz zu Anfang von unserem Partyprogramm, was wir dann so für Geburtstag und so weiter hatten. Das war ein Partykeller, der Raum war so 3x4 Meter groß und da waren 15 Leute drin.
Oh Gott.
Und eine Theke und ein großer Tisch, wo die Oma saß. Und die Oma hatte Geburtstag. Und ich hatte ganz am Anfang hatte ich eine Sterbeszene. Und glittern so aber unter den Tisch, weil da gar kein Platz mehr war.
Mhm.
Und Oma hatte einen Riesenschnauzer. Und dieser Riesenschnauzer hat mich da unter dem Tisch nicht mehr rausgelassen. Der hat mich die ganze Zeit angeknurrt und die haben an ihm rumgezerrt. Und der hat mich dann gesehen mit meinen aufgeklebten Wimpern, so mit meinen bunten Augen und Rouge und Lippenstift und Schnäuzer. Und der hat gedacht, das ist ein Alien, was da vor ihm liegt. Der wollte mich nicht mehr rauslassen, aus dem unter dem Tisch hervorkommen lassen. Und das war, ich hab gerade tierische Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Das war echt... Wenn der auf Kehle dressiert gewesen wäre, wir würden jetzt nicht miteinander sprechen können.
Und der Name Maria, ist der eigentlich echt oder entstand der in der Zeit, wo du mit Röckchen auf der Bühne standest?
Nee, der ist echt.
Der ist schon echt.
Letzte von 6 Kindern.
Ja.
Und mein Vater hat immer so die Namen eigentlich gegeben, wenn er die zum ersten Mal gesehen hat. Eine meiner Schwestern heißt Ulrike, das ist ja das weibliche Pendant zu Nikolaus, weil das war so eine Glockengeburt.
Ja.
Weil in so einer Glockengeburt werden eine Glocke auf dem Kopf und rausgezogen und dann hat die aber so einen spitzen Kopf gehabt, die sah aus, als ob sie so eine Nikolaus-Tüte auf dem Kopf hätte. Mein Bruder, der vor mir ist, 1,5 Jahre älter, der hat ganz breite Schultern, deshalb heißt er Christoph von Christophorus.
Okay.
Und ich kam raus, ich war halt, wie gesagt, das letzte von 6, aber auch das schwerste von 6. Ich habe fast 12 Pfund gewogen.
Ja, und warum war das Maria?
Maria, weil ich an Maria Verkündung geboren bin.
Ach, deswegen.
Und
ich dachte, wegen des Aussehens.
Und die Nonne, die uns da entbunden hat, oder die mich entbunden hat, die hat dann meine Mutter gefragt, ja, Frau Profi, die ist ja wohl das letzte jetzt, ne, so von den 6. Weil sie war ja auch schon weit über 40. So, und das heute ist Maria Verkündung, können sich das nicht vorstellen. Und hat sie gesagt, ja, machen wir so.
Markus, Maria Profitlich, jetzt auch im Kino zu hören wieder. 14 Jahre nach Teil 1 kommt die Unglaublichen 2. Du sprichst den Mr. Incredible, den Bob Parr. Dann Dankeschön für heute. Viele Grüße nach Berlin, Markus Maria Profitlich.
Danke, Christian. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Talk mit Tees.